ich beten. Ja, du guter Gott, du hast Worte des ewigen Lebens für uns. Und diese Worte, sie sprechen auch hinein in unser irdisches Leben und wollen uns helfen, es so zu gestalten, dass es für uns selbst und für unsere Mitmenschen gut ist und dir Ehre macht. Und deshalb wollen wir jetzt auf dein Wort hören und dich bitten, dass du es uns auslegst, dass du es uns in Kopf und Herz hineinsprichst. Hilf uns recht zu hören. Hab Dank, dass dein Wort wirkt, was du möchtest. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Menschen missbrauchen ihre Macht. Das haben wir alle selbst schon erlebt, persönlich, beruflich, vielleicht auch im Freizeitbereich, im Ehrenamt. Ihr Älteren habt es erlebt, als Hitler und nachdem Hitler die Macht ergriffen hat, wie er diese Macht immer mehr ausgenutzt hat. Wer in der ehemaligen DDR gelebt hat, hat das ebenfalls erlebt, wie die Mächtigen des Staates das ausgenutzt haben und gegen das Volk gewendet haben. Und wir nehmen es heute wieder verstärkt wahr in den vorhin gezeigten Beispielen aus der weiten Welt, eben die auch problemlos ergänzt werden könnten, wie eben aber auch aus uns gar nicht so entfernten Umständen. Welch ein himmelweiter Unterschied eben dann zu dem guten Hirten, wie wir ihn in der Meditation zu Johannes 10 und Psalm 23 vorgestellt bekamen. Nun ist das ja nichts Neues. Diese Problematik ist so alt wie die Menschheit. Die Mächtigen dieser Erde haben schon immer die Macht ausgenutzt. Und schon immer haben das auch die nicht ganz so Mächtigen mit denen getan, die ihnen doch in ihre Macht gegeben waren. Und das gilt eben bis in die Gemeinde Gottes hinein. Und ich habe eben vorhin an Colonia Dignidad erinnert, bis in unsere Tage, aber eben auch schon immer so. Wir haben im Bibelgespräch und Bibelstunde gerade gelesen, wie die Jünger darüber stritten, wer denn von ihnen der Größte und damit heißt das ja auch immer, der Mächtigste sei. Und noch weitere Jahrhunderte zuvor mussten Männer Gottes, Propheten, das den Führern des Volkes Gottes immer wieder neu vorhalten, dass sie ihre Macht ausnutzten. So eben auch Ezechiel, ein Priester und Prophet. Er lebte kurz vor 600 vor Christus. Und er lebte mit anderen Schicksalsgenossen schon in Babylon, fern der Heimat. Der babylonische König Nebukadnezar hatte ihn und etliche andere im Jahr 597 nach Babylon deportieren lassen. Und nun lebte er in der Fremde und schaute aus der Ferne zu und erfuhr auch immer wieder von Informanten, von Menschen, die hin und her wanderten sozusagen, was da eigentlich los war. Zu Hause in Israel. Es war nicht gut, was da geschah. Israel stand am Abgrund. Der vollständige Untergang war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ezechiel kommentierte das, was er da wahrnahm, was er sah. Ein scharfer Verstand, ein gebildeter Mann, ein Mann, der eben auch auf Gottes Stimme achtete, dessen Blick weise durch Gottes Augen sozusagen geprägt war. Heute wäre er vielleicht ein Blogger. Gewiss keiner, der Politik über Twitter macht. Denn er brauchte immer mehr als nur 160 Zeichen, wie beim Twittern möglich sind. Er brauchte so zum Beispiel fast 4000 Zeichen, um zu erzählen, was er unter guter und schlechter Machtausübung, man könnte auch sagen Führung, oder Leitung verstand. Von diesen fast 4000 Zeichen möchte ich euch heute knapp 2300 Zeichen vorlesen. Aus dem 34. Kapitel seines Buches. Da schreibt Ezechiel Folgendes. Ihr könnt es auch vorne mitlesen. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels. Sprich als Prophet und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch, nehmt die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere. Aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die Kranken heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht. Die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht und die Starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. Meine Herde irrte auf allen Bergen und Höhen umher und war über das ganze Land verstreut. Doch keiner kümmerte sich um sie, niemand suchte sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, weil meine Herde geraubt wurde und weil meine Schafe eine Beute der wilden Tiere wurden, denn sie hatten keinen Hirten, und weil meine Hirten nicht nach meiner Herde fragten, sondern nur sich selbst und nicht meine Herde weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie sollen nicht mehr die Hirten meiner Herde sein. Die Hirten sollen nicht länger nur sich selbst weiden. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Denn so spricht Gott der Herr: Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf gute Weide will ich sie führen. Im Bergland Israels werden ihre Weideplätze sein. Dort sollen sie auf guten Weideplätzen lagern. Auf den Bergen Israels sollen sie fette Weide finden. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen. Ich werde sie Ruhe lassen. Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr seid meine Schafe, ihr seid die Herde meiner Weide. Ich bin euer Gott, Spruch Gottes des Herrn. Tja, ja, die da oben, so sagen wir dann, die Mächtigen, die Bösen. Doch im Volk Gottes gibt es die da oben eigentlich gar nicht. Der König wurde von den Stämmen Israels gewählt. Zumindest war das bei den ersten Königen noch so, David, Salomo, Rehabeam und Jerobeam. Vor allem aber wurden sie nicht, so wie die Könige der Umwelt, als Hirten bezeichnet. Diese Bezeichnung stand in Israel nur Gott selbst zu. Der Herr ist mein Hirte. So betet einer der Könige selbst. Nur die Propheten nennen die Könige und auch die Priester so, und zwar immer dann, wenn sie sie kritisieren, weil sie sich nämlich inzwischen angemaßt hatten, was ihnen nicht zustand, sich eben dann doch als Hirten bezeichnen ließen. Und so wurden sie dem Anspruch, der sich mit ihrer Anmaßung verband, nicht gerecht, nicht einmal unter rein menschlichen Gesichtspunkten. Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, als Könige nicht, als Priester nicht. Sie haben sich nicht oder viel zu wenig um das Volk und seine Belange gekümmert. Stattdessen haben sie ihre Macht missbraucht. Sie haben die ihnen anvertrauten Menschen ausgenutzt, haben vor allem und manchmal nur noch alleine ihren eigenen Vorteil gesucht. Es ist also nicht Unvermögen, es ist nicht Unfähigkeit, es geht nicht um schlechte Hirten, es geht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um böse Hirten. Es geht um Menschen, die ganz bewusst und willentlich, anstatt zu dienen, sich bedienen. Anstatt das Schwache zu schützen, es untergehen lassen. Anstatt das Wohl der anderen im Blick zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes ihre eigenen Schäflein ins Trockene bringen. Es kümmert sie auch nicht mit anzusehen, dass die Herde immer mehr verkommt und leidet. Sie nehmen es in Kauf, solange es nur ihnen selbst gut geht. Ihnen geht es darum, Macht zu haben, vorne zu stehen und von allen verehrt und geachtet zu werden. Sie wollen groß rauskommen auf Kosten der Herde. Und das ist der Grund, warum der Prophet den Mächtigen seiner Zeit so klare Worte von Gott her sagen musste. Wir wissen, das hat an Aktualität nichts verloren. In der großen Weltpolitik genauso wenig wie im Berufsleben, bis eben auch in das Ehrenamt, in Vereinen, Verbänden und leider Gottes auch in der Kirche Jesu Christi nicht. Nicht grundlos sind in den letzten Jahren etliche Bücher zum Thema geistlicher Missbrauch erschienen. Und ein solcher geistlicher Missbrauch ist ja manchmal noch sehr viel subtiler, weil da Menschen ihre Macht über andere ja auf psychischer Ebene missbrauchen. Sie üben keine körperliche Gewalt aus, aber sie setzen Menschen innerlich unter Druck. Ja, sie kommen manchmal auch nur erst auf diese Weise überhaupt in diese Machtposition hinein. Sie machen Menschen ein schlechtes Gewissen. Wir verteufeln all die, die anders denken, anderes sagen, anderes glauben. Sie bauen Mauern auf und färchen sozusagen ihre Leute ein und sagen, alles, was hinter der Mauer ist, das ist böse. Geht da bloß nicht hin. Sie machen sich Menschen von sich abhängig, werden zu ihren Gurus. Das ist das, was zum Beispiel letztlich zur Colonia Dignidad geführt hat. Aber es geht durchaus auch eine Nummer kleiner, wobei es für die Betroffenen meistens nicht weniger schlimm ist. Da können eben manchmal Pastoren, Gemeindeleiter, Kassierer nicht mit Kritik umgehen. Und sie agieren gegen all die, die kritische Fragen stellen. Machen sie schlecht, hinterfragen sie als Christen, pochen doch auf die Bibel und die Stellen, die da davon sprechen, dass man doch bitte schön ihrer Leitung gehorsam sein soll. Auch da geht es, wie in den großen Fällen auch, letztlich schlicht und einfach um das Ego einzelner Menschen. Manchmal um das viel zu große Ego, aber sehr viel häufiger vielleicht sogar um das eigentlich viel zu kleine Ego, das durch die Funktion und die damit verbundene Macht kompensiert werden soll. Und das verträgt sich natürlich nicht damit, dass man in dieser Funktion nun kritisiert wird. Damals, zu Zeiten des alten Israel, war es Gott selbst, der durch die Propheten und eben auch durch Ezechiel denen, die so ihre Macht missbrauchten, das Ende ihrer Macht ankündigte. Und das ist dann ja auch nicht allzu lange danach geschehen. 587 fand der Staat Israels damals sein Ende. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört, der herrschende König wurde in die Verbannung geführt. Gott hat sich dabei des Volks der Babylonier bedient. Und so sind im Laufe der Geschichte immer wieder Mächtige vom Thron gestürzt worden. Maria singt in ihrem Magnificat genau davon. Das ist unser Gott, singt sie, der die Mächtigen vom Thron stürzt, der es nicht dauerhaft mit ansieht, wenn Menschen ihre Macht missbrauchen. Und so sind auch immer wieder geistliche Verführer irgendwann über ihre eigenen Füße gestolpert, zu Fall gekommen oder wurden eben auch von Gott vom Thron gestoßen. Und das war aber dann eben immer mit dem Leiden vieler Menschen oder eben auch mit dem Leiden vieler Gläubiger teuer, wirklich teuer erkauft. Und deshalb ist es gut, sich diesen alten Text immer wieder anzusehen und von ihm zu lernen. Gott sagt deutlich, wer denn eigentlich der gute Hirte ist oder noch genauer, wer denn überhaupt nur Hirte sein kann. Er selbst. So hatte das ja schon für das Volk Israel gegolten. Der Herr ist mein Hirte. Gott allein ist der gute Hirte. In seiner Gemeinde soll und kann allein er Hirte sein, weil alle anderen immer nur Mietlinge sein werden. Denn niemand sonst gehört diese Herde. Niemand sonst hat sie geschaffen, die Schafe. Niemand sonst hat sie sich erkauft, die Menschen. Jesus Christus ist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Und vorher hat er das den Menschen und vor allem auch seinen Jüngern vorgelebt, was es bedeutet, Hirte zu sein. Er hat sich eben besonders um die gekümmert, um die sich sonst niemand kümmerte. Und so ist das auch heute noch. Gott kümmert sich um die sich sonst niemand kümmert. Christus sorgt für die, die in Not sind. Er sorgt für dich, wenn du krank bist und wenn du vielleicht nicht mehr aus noch einweist, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Und ich glaube, hier können es viele bezeugen, die das in ihrem Leben schon meistens mehr als einmal erlebt haben. Und wenn du traurig bist, dann ist er da. Er trauert mit dir. Aber er tröstet dich auch. Er ist doch der Gott allen Trostes. Er möchte dich in seinen Frieden einhüllen und dich mit seiner Liebe erfüllen. Und wenn du Sorgen hast, dann wirf sie auf ihn. Petrus, der wusste, wovon er spricht, wenn er schreibt, werft alle eure Sorgen auf Gott. Und wenn du nach dem richtigen Weg suchst, wenn du fragst, was du in einer bestimmten Situation tun sollst, er weiß Rat, er ist der gute Hirte, er kennt den Weg. Und er kann dir Signale geben, Hinweise, Fingerzeige und auch den Mut, dann eben eine Entscheidung zu treffen und loszugehen. Und wenn du auf falschen Weg geraten bist, er sucht dich, er geht dir nach, er lässt für dich sogar 99 andere Schafe zurück, um dir wieder auf den richtigen Weg zu helfen. Er ist wirklich der gute Hirte. Und jetzt frage ich ganz persönlich, und ich? Immerhin lautet mein Amtstitel übersetzt ja genau so, Hirte. Ja, ich darf im Auftrag dieses einen, einzigen, guten Hirten so etwas sein wie ein Hilfshirte. Aber eben auch nicht mehr. Denn ich bin ja doch Schaf wie du. Ich gehöre doch genauso zur Herde Christi wie du. Ich brauche den guten Hirten mindestens so wie du, wenn nicht sogar vielleicht noch mehr. Und das müssen sich eben besonders immer wieder die erinnern, die Verantwortung übernehmen und die damit ja auch Macht bekommen, die eben sozusagen Hilfshirten werden, aber eben nicht mehr. Und das eben immer auch nur mit dem guten Hirten als Vorbild, als Leitbild. Seine Art zu leiten muss die leiten, die nun andere leiten sollen und wollen. Wir, und das sei auch klar gesagt, wir brauchen Menschen in der Gemeinde, die bereit sind zu führen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das ist in allen Gemeinschaften so, dass es da immer wieder Menschen braucht, die auch für andere Verantwortung mit übernehmen. Menschen, die bereit sind, für diese Gemeinschaft aktiv zu sein, die dann auch in der Lage sind, Vorbild zu sein. Und die Vorbildlichkeit besteht in der Gemeinde Christi vor allem darin, sich wie Petrus als ein begnadigter Sünder zu kennen und das auch zu leben. Vorbild ist, wer sich selbst ungeschminkt sieht, sich bewusst ist, dass er eben Fehler und Schwächen hat und auch immer wieder Fehler macht und zugleich mit Gottes Kraft darum ringt, anders, besser, gottgefälliger zu leben. Wer barmherzig ist, so mit sich selbst und dann eben auch mit den anderen. Wir brauchen Menschen, die wissen, wo sie selbst Weide und Quelle finden, um davon zu leben. Und die diese dann aber nicht für sich behalten, sondern gerne weiter davon erzählen und andere Menschen dahin führen. Gemeinde braucht Menschen, die ganz bewusst mit Macht umgehen können. Die sich dabei eben nicht wichtig nehmen, sondern als Diener sehen. Die einfach die Gaben nutzen, die sie von Gott haben. Und sich deshalb darauf auch nichts einbilden, weil Gaben sind etwas, was uns gegeben wurde. Also ein Geschenk, das uns anvertraut wurde. Wir brauchen Menschen, die einen Blick für das Ganze haben. Menschen brauchen wir, die manchmal auch einfach mal quer denken, nicht in den immer wieder ausgetretenen Faden laufen wollen. Wir brauchen Menschen, die kreativ sind. Wir brauchen Menschen, die auch visionär sind, die sehen, da geht's hin. Das ist das Ziel, auf das wir zuarbeiten sollen. Und wir brauchen Menschen, die einen Blick für den Einzelnen haben, die sich sorgen, die begleiten, die anleiten, leiten, anderen helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und diese Fähigkeiten auch dann zu nutzen, einzubringen in die Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, ihre Fähigkeiten für die Gemeinde einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Aber auch das sei dabei dann deutlich gesagt. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch umso mehr gefordert. So hat es unser Herr selbst uns mit auf den Weg gegeben. Wer in der Gemeinde Führungsaufgaben übernimmt, der unterliegt durchaus einer strengen Kontrolle Gottes. Aber wer seine Talente brach liegen lässt, aus Sorge davor, davon erzählt Jesus in dem Gleichnis über die vielen Talente, die er austeilt, wer also das tut, der muss sich dafür eben auch vor Gott verantworten. Es ist interessant, dass, so scheint es zumindest, Weltmenschen inzwischen besser erkannt haben als manche kirchliche Führungskraft. Was denn eine gute Führungskraft auszeichnet? In der vielfältigen Managementliteratur, die es gibt in unseren Tagen, können wir davon lesen, dass die wichtigste Führungsqualität persönliche Bescheidenheit und Demut ist. Natürlich auch all das andere, Zielstrebigkeit, Vision haben, darauf zuarbeiten. Aber das Wichtigste, sozusagen das, was das Ganze immer wieder erdet und für die Gruppe, in der Führungskräfte aktiv sind, erträglich und gut macht, ist eben das, Demut. Wirkliche, gute Führungskräfte haben ihr Ego im Griff. Sie müssen nicht im Rampenlicht stehen. Sie brauchen keinen Applaus und keine Statussymbole. In der Managementliteratur heißt das Servant Leadership, auf gut Deutsch dienende Leitung. Dienende Leitung, ja, so heißt das doch auch bei Jesus. Wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Das hat Jesus vorgelebt, genau das. Er hat sich nicht bedienen lassen, sondern er hat gedient. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle, für uns alle, für alle Menschen gegeben. Und er sorgt und kümmert sich auch weiterhin um dich und um mich. Und da möchte er dich und mich auch hineinnehmen. Er möchte uns anlernen. Er möchte uns beibringen, einander dienende Menschen zu werden. An der Liebe zueinander sollen wir als Gemeinde Jesu Christi erkannt werden. Wer liebt, wer wirklich im Sinne Gottes liebt, der kann den, den er liebt, nicht ausnutzen, nicht auf seine Kosten leben, sondern der wird alles tun, damit es dem, der Geliebten, gut geht. So hat Jesus Christus gehandelt. So handelt er bis heute. Er ist der gute Hirte und dem dürfen wir folgen. Was für ein Vorrecht. Amen.